Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir wollen ausgewählte Psalmstellen besprechen. Und wir besprechen nochmal die Psalmstelle, die wir letzten Sonntag schon angesehen haben. Psalm 113, Vers 5. Wer ist wie der Herr, unser Gott? Wer ist wie der Herr, unser Gott, der sich so hoch gesetzt hat und auf das Niedrige sieht im Himmel und auf Erden? Verheilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Jetzt geht für mich wieder so eine Reisezeit los, wo ich nicht nur mit meinen jungen Leuten Freizeiten habe, sondern wo dann abends in den Städten Evangelisationsversammlungen sind. Und da geschieht es dann oft, dass so eine Zeitung in meinem Hotel anruft und sagt, Pastor Busch, dürfen wir Sie mal besuchen? Und dann kommt es zu einem Interview, etwa mit der Neckarpost oder mit dem Hinterpunsdorfer Tageblatt. So ein Interview, das geht dann so vor sich, dass der Reporter sie ein paar Fragen aufgeschrieben hat, präzise Fragen, die er mir stellt, etwa, was halten Sie von der deutschen Jugend? Oder wie beurteilen Sie die Lage der Großmütter in Deutschland oder irgend so ein dummes Zeug? Und ich finde dann meine Antworten am nächsten Tag oft etwas sensationell aufgeputzt in dieser Zeitung. Nun, im politischen Leben spielen die Interviews ja eine besondere Rolle und bei unserem Bundeskanzler eine einzigartige, wie alle wissen. Als ich unseren Text studierte, da hatte ich das Gefühl, dieser Psalmsänger, der ist auch zu einem Interview eingeladen worden. Der war auch ein Reporter und hat ihm Fragen gestellt. Glaubt ihr das? Nein, sicher nicht. Das gab es damals noch nicht. Vor 3000 Jahren, als der Psalm geschrieben wurde, gab es noch keine Reporter und keine Stenogrammblöcke und so ein Zeug. Aber so etwas Ähnliches war doch vorhanden. Das Menschenherz hat seine Fragen. Und der Psalmist, der Psalmsänger, antwortet. Ich habe meiner Fantasie erlaubt, diese Sache einmal ein wenig zu modernisieren und realisieren, habe mir vorgestellt, dass nun wirklich so ein Reporter zu diesem Psalmsänger gekommen ist. Nicht, verstehen Sie, die Zeit stellt Fragen, der damalige Zeit stellt Fragen, die Menschenherz stellen Fragen. Ich habe mir vorgestellt, dass ein Reporter da ist, der diese Fragen ausspricht. Und der Psalmsänger gibt Antworten. Unser ganzer Text ist Antworten auf solche präzisen Fragen. Wir müssen uns also nicht dabei von vornherein klar machen, dieser Psalmsänger antwortet nicht, was er sich ausgedacht hat. Nicht, wenn mich einer fragt, was hatten Sie von der heutigen Jugend, dann denke ich mir was aus, nicht? Aber der Psalmsänger, der macht anders, der denkt sich nicht was aus, sondern die Männer der Bibel, so heißt in der Schrift selber, haben geschrieben, getrieben vom Heiligen Geist. Wir haben hier Antworten, die von der dritten Person Gottes, vom Heiligen Geiste selber stammen. Nun wollen wir also als Überschrift über den Text und die Predigt schreiben, drei Interviewfragen. ich lese den Text noch einmal. Wer ist wie der Herr, unser Gott, der sich so hoch gesetzt hat und auf das Niedrige sieht? Wir überschreiben die Predigt drei Interviewfragen. Erste Frage: Darf ein Christ mit seinem Christentum angeben? Kann ein Christ ein Angeber sein? Ich will mit einem Beispiel anfangen, das mir kürzlich einer erzählt. Da war ein Richtfest. Die Schnapsflasche kreist. Einige sind schon bläulich. Es werden ziemlich zwei deutsche Witze erzählt. Nur ein junger Maurer macht nicht mit. Man fragt ihn, warum er nicht mitmacht. Und dann erklärt er ganz offen, er sei ein erlöstes Kind Gottes. Und da schicke es sich für ihn nicht, an solchem Treiben mitzumachen. Er wolle sich nicht richten, sondern ruhig weitermachen, aber er wolle nicht mitmachen. Na, da ging es nun los, können Sie sich denken. Was haben Sie geschrieben? Du willst wohl besser sein als wir. Einer brüllt, du Pharisäer. Ein paar schreien, du willst so mit deinem Christentum angeben. Meine Freunde, so oder ähnlich geschieht es tausendfältig. Entweder in etwas brutalen oder in kultivierter Form. Wenn irgendwo ein Jesus-Jünger bei dem Treiben der Welt nicht mitmachen kann, weil sein Gewissen Nein sagt, dann geht das Geschrei los. Du willst wohl angeben mit deinem Christentum. Du willst besser sein als wir. Du Pharisäer. Da fragt nun unser fingierter Reporter: Darf ein Christ mit seinem Christentum angeben? Kann ein Jesus-Jünger ein Angeber sein? Also, ihr versteht den Ausdruck Angeber nicht. Wer es nicht versteht, dem kann ich nicht helfen. Der darf in den Jugendmodus nicht kommen. Darf ein Christen Angeber sein? Darauf antwortet unser Psalmsänger klar und deutlich: Jawohl! Ein richtiger Christ ist ein gewaltiger Angeber. Ein richtiger Christ ist ein gewaltiger Angeber. Allerdings, bitte hören Sie gut zu, schalten Sie jetzt nicht ab. Ein richtiger Christ gibt nicht an mit dem, was er ist oder was er hat. Da heißt immer, wenn ich mich selbst betrachte, so wird mir Angst und Weh. Aber ein richtiger Christ gibt an mit seinem herrlichen Herrn und Heiland, der ihn erkauft hat und dem er gehört und der ihm seine Wunder erzeigt und dem er dient. So macht unser Psalmist hier. Hört mal, wie er angibt und rühmt. Wer ist wie der Herr, unser Gott? Da fordert er förmlich die ganze Welt in die Schranken und sagt: Herren habt ihr wie Sand am Meer, von allen Sorten, aber ich pfeife auf sie alle. Wer ist wie der Herr, unser Gott, der sich so hoch gesetzt hat? Hört ihr, wie er sich rühmt, wie er angibt mit seinem Herrn. Und sehen Sie, dieses Rühmen, wo man nicht sich rühmt, aber seinen Herrn und Heiland, das finden wir genauso im Neuen Testament beim Apostel Paulus. Da sagt er: Es sei ferne von mir, mich zu rühmen. Und der Grund gab, der war klüger als wir alle miteinander. Es sei ferne von mir, mich zu rühmen, denn allein von dem Kreuzig Jesu Christi. Aber damit will ich mich rühmen, ein Heiland habe, der für mich gestorben ist. Und sehen Sie, mit diesem Angeben und mit diesem Rühmen ist die ganze Bibel voll. Ich will nur ein paar Stellen nennen. Mir ist schwer geworden, mich zu beschränken, nicht wahr? Denn wenn Sie mal bloß eine Konkordanz nehmen und schlage das Wort rühmen nach, wie das durch die ganze Bibel durchgeht. Da werde ich morgen früh noch am Predigen. Ich will also nur ein paar Stellen raussuchen. Da feiert der König David ein Fest mit seinem ganzen Volk, ein von den wunderschönen Gottesfesten. Und dann betet er vor ihnen allen. Wir rühmen den Namen deiner Herrlichkeit. Meine Freunde, wer das deutsche Volk Feste gefeiert hat, hat es immer sich und seine Geschichte und seine Menschen gerühmt, ja? Sehen Sie, das ist Gemeinde Jesu Christi. Das ist Volk Gottes. Wir rühmen den Namen deiner Herrlichkeit. Aber den rühmen doch. Da geben wir an. Nee, wir tun es ja nicht. Das ist gerade das Kümmerliche, dass wir eine Christenheit haben, die bis in die Theologen hinein sagt, entschuldigen Sie, dass ich noch ein Christ bin. Ich will es doch gar nicht so deutlich sagen. Ich will es nur andeuten, dass vielleicht doch und so. Alberner Kram, wenn Sie die Bibel aufschlagen, da ist ein Priesterstamm, der Priesterstamm der Kinder Korah, die singen in ihrem Tempellied. Wir wollen täglich rühmen von Gott. Wir wollen angeben. Die Welt gibt mit so viel Unsinn an, sollten Kinder Gottes nicht angeben mit ihrem Herrn und Heiland. Im Psalm 34 heißt es, meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Und in der neutestamentlichen Gemeinde wurde die Regel aufgestellt, wer sich rühmen will, wer will das nicht? Wer angeht, hat mehr vom Leben, gut. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Da hat er was zu rühmen. Sag nochmal, unser fingierter Reporter fragt also im Psalmdinger, kann ein Christ mit seinem Christentum angeben? Antwort, mit seinem Christentum nicht, aber mit seinem Herrn und Heiland. Und da kräftig. Als ich nach einem Beispiel suchte, fiel mir Tante Hanna ein. Vielleicht haben Sie davon gehört. Als ich noch ein Junge war, da lebte in Wuppertal eine einfache Arbeitersfrau, Frau Faust. Den Namen kannte niemand, aber ganz Wuppertal kannte sie unter dem Namen Tante Hanna. Es ist etwas Merkwürdiges, wie diese Frau also eine Bedeutung hat. Als sie starb, da gingen Tausende mit vom Oberbürgermeister Wuppertals angefangen bis zum letzten Arbeiter. Eine gesegnete Frau, die Ehen repariert hat und Elend unterstützt. Also war eine wundervolle Frau. Ich erinnere mich, wie sie auf mein Elternhaus kam, mit so einem Korb am Arm, so einem einfachen Leinenkleid. Und da hat mein Vater mal erzählt, dass sie zu ihm sagte, diese Tante Hanna, ich würde mit keinem Menschen tauschen, meine arme Frau, ich würde mit keinem Menschen tauschen. Sehen Sie, sagt sie, da habe ich gestern so einen reichen Wuppertaler Fabrikanten getroffen. Und da sagt er zu mir, Tante Hanna, die sehen so glücklich aus. Dem habe ich gesagt, so genau so glücklich könnten Sie auch werden. Und dann habe ich ihm erklärt, wie der Sohn Gottes gekommen ist und unser Herz als einziger wirklich Frieden und Freude und Gnade und göttliches Leben schenken kann. Sehen Sie, das heißt göttlich angehen, nicht? Da steht so ein reicher Brigant vor der einfachen Frau und sie sagt, die arme Kadett, ich will Ihnen mal sagen, was Reichtum ist, nicht? Und dann gibt sie mit ihrem Heiland an. Das heißt christlich angeben. Kann ein Christ Angeber sein? Jawohl, gewaltig. Wer ist wie der Herr unser Gott? Ich weiß von unendlichen Interviews im In- und Ausland, dass solche Reporter, wenn sie schon mal aufgemacht haben, nicht nur mit einer Frage kommen, sondern gleich mehrere Fragen haben. Und so hat unser fingierter Reporter eine zweite Frage. Und jetzt kommt also die zweite Frage. Die lautet so. Sie sagen, ihr Gott hat sich so hoch gesetzt, kann er auch etwas übersehen? Also, so fragt der Reporter, kann Gott etwas übersehen? Ich will deutlich machen, was ich meine. Sehen Sie, als ich noch ein Knabe im zarten Alter von vielleicht 14 Jahren war, da kam ich mal nach Hause, geschwollen vor Stolz und sagte, ich habe eine 1 in Mathematikarbeit. Ich war so stolz, weil es selten genug vorkam. Und dann sehe ich noch, wie ich das Heft so auf den Tisch warf, als wenn das gewissermaßen für mich eine Selbstverständlichkeit wäre. Ich hatte eine ältere Schwester, die wurde dann Lehrerin und so. Die nahm gelassen das Heft, guckte sich die Geschichte an und sagte dann trocken, da hat dein Lehrer aber einen Fehler übersehen. Und dann war es tatsächlich so. So bin ich mal zu einer 1 gekommen. Der Lehrer hat den Fehler übersehen. Nun, Ihren ist menschlichen, sogar ein Studienrat kann im Gedränge der Geschäfte mal etwas übersehen. Wir haben alle schon Wichtiges übersehen. Aber nun fragt unser fingierter Reporter, kann Gott auch was übersehen? Wissen Sie, die Frage kann sehr aktuell werden. Etwa dann, wenn es uns sehr schlecht geht. Dass uns die Angst kommt, vielleicht hat Gott mich vergessen. Vielleicht hat er mich übersehen. Diese Frage, die in Bombennächten immer kam, wie kann Gott das zulassen? Dahinter stand ja, hat Gott uns übersehen? Wie der Studienrat ein Fehler in Mathematik. So fragt also unser Reporter, kann Gott etwas übersehen? Was meinst du? Wir sagen selbstverständlich, nee, Gott sieht alles. Und denken Sie, der Psalmsänger sagt, jawohl, Gott kann nicht nur etwas übersehen, sondern es gibt eine ganz bestimmte Sorte von Mensch, die Gott ganz bewusst übersieht. Und das sind die Hochmütigen. Wer ist wieder Herr unter Gott, der auf das Niedrige sieht? Nun, das Hochmütige, das übersieht er. Das müssen Sie sich mal klar machen, dass Gott das Hohe und Hochmütige bewusst übersieht. Ob das nun ein Mädel ist, die mit ihren Stöckelschuhen, ihrem Pferdeschwanz daherkommt wie ein Pfau, der ein Rad schlägt. Das kommt ja sogar bis in unseren Gottesdienst rein. Ne? Oder ob das ein eingebildeter Kanzelredner ist, ich will ihn gleich einen Wind aus den Segeln nehmen. Ja? Gibt ja einen eingebildeten Pastor. Ja? Ob das eine Bürgersfrau ist, die Gänsefüßchen etwas Besseres ist, wir sind etwas Besseres. Ja? Oder ob das hochgestochene Prominenz ist, Gott übersieht das Hochmütige. Wir haben eben gehört, ein hochmütiges Herz ist dem Herrn ein Gräuel. Nicht, wenn ich über die Straße gehe, was Abscheuliches ist, da hat sich ein Erbrochenes, ruhe ich weg. Gott übersieht das Hochmütige. Das ist sehr schrecklich, denn das ist so gut wie in der Hölle sein. Die Hölle ist nämlich der Ort, wo Gott nicht mehr hinsieht. Wenn ich um mich herum all diesen Hochmut sehe, dann erschrecke ich und denke, ihr ahnt nicht, dass Gott euch noch nicht mehr ansieht. Dass ihr schon in der Hölle seid. Die Hölle ist der Ort, wo Gott nicht mehr hinsieht. Wissen Sie, die Bibel stellt ja mal zwei fantastische Dinge nebeneinander, die habe ich mir so nebeneinander gerückt. Der erzählt sie von dem Weltenkönig Nebukadnezar. Das war damals ein großes Weltreich. Nicht heute haben wir immer noch zwei, nicht einmal Washington und den Kreml. Stellen Sie sich mal eins vor, so war das damals. Und der King von der Angelegenheit war der Nebukadnezar. Und dieser Nebukadnezar, dem alle Kulturwelt unterworfen war, steht auf der Zinne seiner Stadt Babel. Sieht über diese Stadt hin und denkt an all die unterworfenen Völker. Und dann ruft er aus, dies, das steht im Buch Daniel, dies ist die große Babel, die ich erbaut habe. In dem Augenblick sieht Gott weg. Und da wird der Mann wahnsinnig. Wie ein Tier. Wie ein Tier irrt er auf dem Feld umher. Von Menschen verstoßen. Und derselbe Gott, der den großen, gewaltigen Nebukadnezar, von dem alle Zeitungen voll sind, einfach nicht ansieht. Von dem heißt es, er hört das Schreien der jungen Raben. Die sind ihm wichtiger wie der große Mächtige Nebukadnezar. So konsequent sieht er auf das Niedrige. So konsequent. Nebukadnezar, das ist ihm ein Dreck. Und er hört und erbarmt sich des Schreiens der jungen Raben. Ah, Sie können das ja durch die ganze Bibel verfolgen, als der Sohn Gottes für uns am Kreuz hängt. Da stand allerlei Prominenz unterm Kreuz. Da war der hohe Priester. Da waren der hohe Rat versammelt. Wir hören nicht ein Wort Jesu, wo er sich an diesen hohen Priester wendet. Nicht, weil er zu sehr mit seinen Schmerzen beschäftigt ist, sondern weil er sich wendet an den armen Schächer, der neben ihm gerade in die Hölle fährt. Und dem sagt er, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Was ist denn das für eine Rangordnung? Der hohe Priester kriegt kein Wort, vorher der König Herodes kein Wort. Und dieser Raubmörder, der verzweifelt an den Toren des Todes steht, der wird begnadigt. Das heißt, unser Gott, der auf das Niedrige sieht. Und nun passen Sie gut auf, jetzt kommt das Wichtigste meiner ganzen Predigt. Ach, das soll ich nicht sagen, aber ich muss doch sagen, jetzt kommt das Wichtigste. Sehen Sie, das Niedrige ist in der Sprache der Bibel im Grunde immer ein Herz, das sich selber verloren und als Sünder erkennt. Niedrig ist in den Augen der Bibel die Sünderin, die vor den Knien Jesu niederfällt und weint. Niedrig ist der Zöllner, der nicht in Tempel geht, sondern sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Niedrig ist ein David, der sein Königsgewand von sich wirft und vor Gott im Staube liegt. Ich Ehebrecher und sonst nicht. Niedrig ist in der Sprache der Bibel der Mensch, der das sagen kann, ich hatte nichts als Zorn verdient. Solch ein gedemütigtes Herz, das sagen kann, ich habe nichts als Zorn verdient. Das sieht er an, er sieht es nicht nur an, das sieht er in Jesus an und das begnadigt er in Jesus und das nimmt er an und macht zum Gotteskind. Die ganze Bibel ist voll von begnadigten Gotteskindern. Ich weiß das, also wenn Sie gut zugehört haben, das regt die Welt auf. Als ich das mal einem erklärte, sagte, da haben wir den Salat. Ihr Gott will also Sklavengesinnung, Leute, die sich in Staub werfen. Da habe ich gesagt, nein, Gott will nicht Sklavengesinnung, Gott will Leute haben, die der Wahrheit die Ehre geben und die Wirklichkeit ihres Lebens sehen und mit den dummen Illusionen aufhören. Das sind dumme Illusionen, bis über die Ohren der Sünde stecken und schreien, ich tue Rechten, scheue niemand. Das heißt Lügen. Gott will nicht Sklavengesinnung, aber will Leute, die der Wahrheit die Ehre geben. Und ist das nicht wahr? Haben wir nicht alle Gebote Gottes übertreten? Sind wir nicht lieblos? Sind wir nicht unrein? Lügen wir nicht, dass es gen Himmel schreit? Sind wir nicht gottlos?
Und darüber mal erschrecken und ersehen, das zugeben. Darum geht's.
Aber meine Freunde, werden Sie nur recht klein, lassen Sie uns, möchte ich lieber sagen, recht klein werden, damit uns das Kreuz Jesu, das Zeichen der Begnadigung, recht verständlich wird. Lassen Sie uns recht arme Sünder werden, damit wir recht im Heiland gehören können, dessen Blut rein macht von aller Sünde. Es gibt so einen netten Vers von Ter Stegen, der heißt so: Als ich noch etwas wollte sein, da hatte ich lauter Angst und Pein. Seitdem ich nur ein Würmlein bin, bin ich vergnügt in meinem Sinn. Das höchste Weisheit, höchste Weisheit. Aber wer kapiert sie schon? Ich muss noch ein drittes sagen. Der Reporter kommt zu unserem Psalmisten, kann einen Christ angeben, ja, mit seinem Herrn. Kann Gott etwas übersehen, ja, die Hochmütchen. Und da fragt der Reporter noch eine dritte Frage. Was ist die wichtigste Sorge? Sehen Sie, sagt der Reporter, unser fingierter Reporter, ich sehe, dass alle Menschen eine Menge Sorgen haben. Was ist die wichtigste Sorge? Und unser Psalmist antwortet wundervoll präzise: Die wichtigste Sorge ist, dass du dem herrlichen großen Gott sagen kannst: Er ist unser Gott. Wer ist wie der Herr, unser Gott? Was hilft einer obdachlosen Familie die Tatsache, dass es Wohnungen gibt, wenn sie nicht sagen können, das ist unsere Wohnung? Und was hilft ihnen Gott, wenn sie nicht sagen können, das ist unser Gott? Was hilft einem kranken Menschen die Tatsache, dass es Ärzte gibt, wenn er nicht von einem Arzt sagen kann, das ist mein Arzt? Und was hilft ihnen alle Kenntnis Gottes, wenn sie nicht sagen können, er ist mein Gott und mein Herr? Alle Kenntnis Gottes hat keinen Wert, wenn sie nicht dieses Mein, dieses Unser dazu sagen können. Sehen Sie, wenn Menschen in unseren Tagen von Gott reden, dann diskutieren sie, ob Gott existiert. Oder wie sich Gott denken. Ich denke mir Gott so, und dann denken Gott wie ein höheren Superintendenten oder irgendwas Unsinniges. Nicht. Diese ganze Fragestellung gibt es in der Bibel gar nicht, wie der Mensch sich Gott denkt oder ob es ein Gott existiert. Sondern in der Bibel gibt es nur die Frage, ob ich Gott gehöre, ob ich mit ihm versöhnt bin, ob er mein Eigen ist und ich sein Eigentum. Das ist die Frage. Ich muss oft lachen, wenn ich bei meinen Hausbesuchen von Leuten gesagt kriege: Wissen Sie, Herr Pastor, ich denke mir das mit der Religion so, da möchte ich schreien, das ist mir ganz egal, was Sie sich denken, die Frage ist, ob Sie Gott gehören. Darum geht's. Das ist die Frage. Was ist die wichtigste Sorge? Die wichtigste Sorge. Ob ich sagen kann, mein Herr und mein Gott. Warum ist es die wichtigste Sorge? Weil es die Sorge ist, die alle anderen überdauert. Sehen Sie, sie haben eine Menge Sorgen. Aber in 100 Jahren haben sie all nicht mehr. Also sie haben eine Blinddarmentzündung und eine kranke Tochter und der Junge macht ihnen Schwierigkeiten und der Garten ist zu trocken und was weiß ich alles und die Eierpreise steigen. Sie haben eine Menge Sorgen. Ich garantiere Ihnen, dass Sie von all diesen Sorgen in 100 Jahren nichts mehr spüren. Aber in 100 Jahren, da sind sie nämlich in der Ewigkeit. Da haben sie die eine Sorge: Bin ich ein Kind Gottes? Bin ich versöhnt? Diese Versöhnung ist in Jesus geschenkt. Darum starb er. Darum ist er auferstanden. Warum lassen wir diese wichtigste Sorge nicht ihre wichtigste sein? Wir hatten diese Woche Besuch im Weiglerhaus, ach, das wimmelt hier von Ausländern. Am Montag waren es ein Trupp Norweger und am Freitag war es ein Libanese. Da schrieb ein Freund aus Frankreich, Er sei in Beirut und da habe er entdeckt, dass seine Erweckung am Libanon und der junge Prediger, durch den Gott die Erweckung geschenkt habe, sei gerade in Essen und ich möge ihn unbedingt so an Land ziehen. Und da haben wir dann rumtelefoniert und dann haben wir ihn erwischt. Und der kam an mit einem Dolmetscher, das waren Däne. Da waren so ungefähr sämtliche in- und ausländischen Staaten beteiligt bei der Unternehmung. Und der hat ein wundervoller junger Mann und ich habe ihm gesagt, Sie müssen im Weiblerhaus sprechen. Da hat er bei meinen Leitern und Helfern am Freitagabend eine großartige Rede gehalten. Die werde ich nie vergessen. Und da sagt er etwa so: Unsere natürlichen Eltern konnten wir uns nicht aussuchen. Da wurden wir einfach reingestoßen. Aber was ist schon die natürliche Geburt? Der Herr Jesus sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Und bei dieser neuen Geburt, sagt er, da können wir unseren Vater aufsuchen. Den lebendigen Gott, der in Jesus sich uns anbietet. Und dann beschwor er diese Jungs, ich bitte euch, sucht euch den lebendigen Gott, der in Jesus, den Gekreuzten, zu euch kommt, als Vater aus, damit ihr neu geboren werdet. Das ist gemeint. Was ist die größte Sorge? Dass ich neu geboren werde und sagen kann, ich bin durch die Vergebung der Sünden und die Gnade Jesu Christi ein Kind Gottes geworden. Doch Herr, unser Gott, sehen Sie, es beelend mich schon kräftig, dass es heute so viele Christen gibt, deren Christentum eine schattenhafte Angelegenheit ist und nicht von Gewissheit. Und darum möchte ich schließen mit einem Vers, aus dem eine strahlende Gewissheit spricht, mit dem Vers von Paul Gerhard. Der kann sagen, der Herr, unser Gott, nun weiß und glaube ich feste, ich rühm's auch ohne Scheu, dass Gott doch höchst und beste mein Freund und Vater sei. Und dass in allen Fällen er mir zu Rechten stehe und dämpfe Sturm und Wellen und was mir bringet weh. Wir wollen beten. O Herr, lass doch das unsere Sorge sein, dass wir Boden in die Füße kriegen und auch so sprechen können. O Herr Jesus, lass deine Todespein an uns nicht verloren sein. Hilf uns, deine Versöhnung, deine Gnade anzunehmen. Heiliger Geist, zieh uns zum Vater und schenk uns Gewissheit.